Ja, ein herzliches Hallo auch von mir. Schön, dass ihr da seid. Ein paar Plätze sind hier vorne auch noch frei. Wenn ihr da hinten nicht stehen wollt, dann kommt gerne noch ein bisschen mit nach vorne. Schön, dass ihr da seid. Wir feiern heute mal wieder einen Freitagabend, sozusagen ein kleiner Neustart. Es ist aber auch gleichzeitig ein Abschluss vom Monat März, wo wir den Schwerpunkt auf das Thema Gebet gelegt haben. Und wir sind mit der Frage gestartet, in diesem Gebetsmonat, Gott, was denkst du denn eigentlich? Und also hier vorne könnt ihr gerne noch mit dazukommen. Hier ist noch alles Mögliche noch frei. Wir sind in den Monat gestartet mit dem Thema, Gott, was denkst du denn eigentlich? Und heute sozusagen so ein bisschen so ein Abschluss dazu. Und ich möchte gerne einen Gedanken von Jesus heute nochmal ganz groß machen. Einen wesentlichen Kerngedanken von dem, was er so zu sagen hat. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, weil das ein sehr, sehr prominenter, ein sehr, sehr bekannter Text ist, dass so ein paar Leute auch schon innerlich denken so, habe ich schon wieder die Aufmerksamkeit verloren. Und da habe ich gedacht, ich könnte das Ganze so ein bisschen reißerischer angehen und mal mit einem richtig guten Überschrift, vielleicht auch, wenn wir das hier aufnehmen als MP3 und auf der Homepage als Download anbieten, dass das so einen Titel hat, wo alle sagen, das muss ich mal anklicken. Kennt ihr vielleicht diese Anzeigen, wie zum Beispiel diese hier? Martin, kannst du da dran gehen? Martin, gehst du dran? Wie zum Beispiel diese Anzeige. Mann schenkt seiner Freundin eine Halskette. 2 Jahre später fängt sie an zu schreien, als sie, meine Neugier ist geweckt, ich will wissen, wie es weitergeht. Oder diese hier. Heidi Klum, 47, verlässt ihr Haus ohne Make-up und wir stehen unter Schock. Auch das würde mich natürlich interessieren. Wie sieht sie aus, dass die Leute so geschockt sind? Oder die nächste. Mann dachte, er hätte einen Welpen im Wald gefunden. Dann rief er den Tierarzt, die... Was ist passiert? So ein bisschen Angst? Gibt es irgendwelche neuen Kreaturen oder Bestien im Wald? Ist das noch sicher, da spazieren zu gehen? Was ist da los? Das sollte ich ja schon eigentlich auch wissen. Das klicke ich an. Unverkaufte Autos werden in Remscheid fast verschenkt. Hey, da lauert vielleicht eine große Chance auf mich. Ein großer Gewinn, die Chance meines Lebens. Klar, die Autos sind relativ dreckig. Es ist auch ein BMW. Aber was soll's? Vielleicht ist da eine gute Chance für mich. Das fand ich auch noch richtig gut. Da wäre ich nie drauf gekommen. Deutsche Bundeskanzler sortiert nach ihrer Hotness, wo ich auch dachte, habe ich noch nie Gedanken drüber gemacht, aber auch das möchte ich gerne wissen. Und last but not least, auch das eine Anzeige, habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, wo mein Ehrgeiz ein bisschen geweckt wird. Kannst du dieses Rätsel lösen? Nur 90% finden die Lösung nicht. Boah, gehöre ich zu den 10% der Weltbevölkerung, die Superlative, die das Brain sind, die das lösen können? Das wüsste ich ja schon mal gerne. Und so habe ich mir überlegt, weil ich heute einen sehr bekannten Bibeltext habe, dass ich vielleicht auch so eine Überschrift nehmen könnte, auch für die MP3-Download-Predigt. Und ich habe 6 Vorschläge und ihr macht so ein bisschen mit so einem Raunen so, wenn ihr das gut findet, dann etwas lauter. Wenn ihr das schlecht findet, dann macht ihr so wie jetzt. Okay, erster Vorschlag wäre für die Predigt heute wäre diese. Klick. Er verlor sein halbes Vermögen und wir stehen unter Schock. Ja, fast nichts. Okay, nächster Versuch. Er dachte, er müsste als Sklave arbeiten, doch dann. Auch nicht. Ihr seid nicht leicht zu begeistern, ich merke das schon. Mann schenkt Sohn Ring, Bruder ist total entsetzt, weil... Aber so langsam. Okay, nächste Überschrift. Genau. Biblische Gleichnisse sortiert nach ihrer Hotness. Jawohl. Unverschämter Sohn behauptet, Geilheit ist keine Schande. Jawohl, da ist er. Ich muss nicht wissen, wer da sitzt, aber ich weiß, wer da sitzt. Und er weiß, warum ich das weiß. Jahrelang war dieses Kind verschwunden. Sie ahnen nicht, was dann geschah. Den hätte ich jetzt genommen. Ja, wisst ihr schon, welche biblische Geschichte das sein könnte? Klar. Arche Noah, falsch, aber ziemlich, wirklich gut. Danke, also auch, dass du das gesagt hast. Sonst hat jemand eine Idee? Der verlorene Sohn. Richtig. Und ich lese euch die Geschichte jetzt mal vor. Eine Geschichte, die sich Jesus ausgedacht hat. Und Lukas hat sie aufgeschrieben in seinem Buch, das er auch einfach Lukas genannt hat. Jesus erzählte weiter. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte, Vater, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Nach ein paar Tagen machte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil zu Geld und zog in die Fremde. Dort lebte er in Saus und Braus und verjubelte alles. Als er nichts mehr hatte, brach in jedem Land eine große Hungersnot aus. Da ging es ihm schlecht. Er fand schließlich Arbeit bei einem Bürger des Landes, der schickte ihn zum Schweinehüten aufs Feld. Er war so hungrig, dass er auch mit dem Schweinefutter zufrieden gewesen wäre. Aber selbst das verwehrte man ihm. Endlich ging er in sich und sagte, die Arbeiter meines Vaters bekommen mehr, als sie essen können. Und ich werde hier noch vor Hunger umkommen. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich verdiene es nicht mehr, dein Sohn zu sein. Nimm mich als deinen Arbeiter in den Dienst. So macht er sich auf den Weg zu seinem Vater. Der sah ihn schon von Weitem kommen. Und voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals, küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich verdiene es nicht mehr, dein Sohn zu sein. Aber der Vater rief seine Diener, schnell, holt das beste Kleid für ihn, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Schuhe. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen. Mein Sohn hier war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Wer sich so ein bisschen mehr damit auskennt, der weiß, die Geschichte geht noch weiter. Die hat noch einen zweiten Teil, wo über den anderen Sohn berichtet wird. Da könnt ihr am Sonntag von der Nina ein bisschen was drüber hören. Heute geht es uns aber nur mal um diesen ersten Sohn. Und ich glaube, das, was Jesus deutlich machen will, ist, dass viele Menschen verloren sind oder sich verloren fühlen und zumindest ganz weit weg von Gott sind. Und manche spüren das und denen geht's richtig schlecht dabei. Und manchen, die merken das eigentlich gar nicht so doll, aber da ist das gar nicht so viel anders. Einige haben das bewusst sich entschieden, wie der Mann in dieser Geschichte, und haben bewusst die Entscheidung gewählt, ich möchte mit dem Vater im Himmel, hier Gott, nichts mehr zu tun haben und gehen ganz bewusst weit weg. Andere ist das irgendwie so ein Prozess und die wissen eigentlich gar nicht mehr, warum habe ich eigentlich mit Gott gar nichts mehr zu tun? Irgendwie komisch, irgendwie kann es gar nicht so richtig erklären. Andere haben Erklärungen dafür und sagen halt, ja, da war vielleicht mal irgendwas in der Gemeinde und da habe ich mich geärgert oder ich habe eine Frage gehabt, die hat richtig genagt und ich habe da keine Ruhe drüber gefunden und auch keine Antworten gefunden und das hat mich total weggebracht. Andere haben auch Antworten, die mir so ein bisschen suspekt sind. Also eines meiner Highlights war, wo dann ich auch mal jemand fragte, warum kommst du eigentlich nicht mehr in Gottesdienst? Und er sagte, ja, ich kann ja nicht mehr. Und ich sagte, warum? Ja, ihr habt die Gottesdienstzeit wieder auf 20 Uhr verlegt. Und ich so, ja, und warum kannst du da nicht? Ja, da möchte ich Abendessen. Und ich so, aha. Aber dann kannst du ja sonntags kommen. Ja, da will ich ausschlafen. Naja, also es gibt ganz viele Gründe, aber auch Gründe, keine Ahnung, wie es Leute, wie es Sand am Meer gibt. Und doch ganz viele, die sich irgendwie entfernen von Gott. Keine Ahnung, warum das so ist. Ich glaube, ein Grund ist, dass es doch irgendwie wie so ein Urstolz gibt, der uns immer wieder so einredet, ach, das brauchst du nicht unbedingt. Das ist doch nicht so wichtig. Du kannst das auch alleine machen. Du brauchst nicht immer Gott. So wichtig ist es nicht. Und so ist es bei vielen Leuten, dass eigentlich ihr Leben erstmal total cool ist. Ausbildung lief vielleicht super, Schule lief gut, Studium, was weiß ich. Ein Job ist gut, Wohnung einwandfrei, eine tolle Inneneinrichtung, interessante Urlaube, Ehe, Kinder, alles läuft wie geschmiert. Und trotzdem sitzt man vielleicht irgendwann auf seinem Sofa und sagt, irgendwas fehlt. Und zwar irgendwas ganz Entscheidendes. Vielleicht erinnert man sich auch noch daran, Mann, ich bin doch mal mit ganz anderen Idealen gestartet. Ich habe doch mal andere Träume gehabt, aber irgendwas ganz Entscheidendes fehlt. Manchmal kann man sich noch daran erinnern, wie vielleicht irgendein Duft, den du mal gerochen hast bei einem Parfum. Und seitdem gehst du durch alle Parfümerien und riechst überall, ob du dieses Parfum nochmal triffst. Oder ein Lied, was du mal gehört hast, aber du kannst dich kaum noch erinnern, vielleicht noch so ein paar Töne, aber der Rest ist weg und du wünschst dir, dass das nochmal in Erinnerung kommen würde. Bei mir ist das so, dass ich in meinen Gedanken auch noch so ein Tal vor Augen habe, in das man so hinuntersteigen kann und da unten ist ein Fluss. Man geht so einen Zickzackweg darunter und ich bin mir so sicher, dass ich da als Kind mal gewesen bin und ich habe mich immer gefragt, ich würde da so gern noch mal hin, aber ich weiß beim besten Willen nicht, wo das ist und ich weiß auch gar nicht, ob ich da wirklich je war. Vielleicht habe ich auch davon geträumt oder irgendwas als Kind durcheinander gemixt. Aber solche Erinnerungen, die so ein bisschen verblassen, so ist das, glaube ich, auch bei vielen, selbst wenn sie nie mit Gemeinde, nie mit Jesus, nie mit Glauben was zu tun gehabt haben, dass sie doch eine Ahnung davon haben, dass etwas fehlt, irgendwas verloren gegangen ist aus der Kindheit. In der Bibel gibt es einen Satz, der heißt, er hat die Ewigkeit in unser Herz gepflanzt. Und das kann bedeuten, dass wir eigentlich alle eine Ahnung davon haben, dass es irgendwas Ewiges geben müsste, irgendeine andere Dimension geben müsste, damit nicht alles mit dem Tod irgendwie sinnlos werden würde. Die Ewigkeit ist in unser Herz gelegt und alle Menschen auf der Welt wissen das irgendwie. Ja, der verlorene Sohn hier in der Geschichte von Jesus macht sich seine Gedanken, okay, welche Chancen habe ich jetzt noch? Der ist unten angekommen und überlegt, okay, wie kann ich das Beste daraus machen? Wenn ich den Text so vortrage bei meinem Vater und dann habe ich vielleicht Möglichkeit, dass das einigermaßen, dass ich nochmal angenommen werde. Aber wenn ich Pech habe, dann falle ich auch durch. Mal gucken, wie das wird. Ich habe von einer Kirche gehört, die haben ein kleines Problem, ein lustiges Problem. In der gleichen Stadt gibt es die Führerscheinstelle und den Ort, wo die theoretische Prüfung zum Führerschein ist. Und die haben diesen Ort der Prüfung verlegt und haben Google Maps angeschrieben, dass sie doch bitte den Marker auf der Landkarte verschieben möchten an die neue Stelle. Haben die auch gemacht, aber die haben diesen Marker auf die Kirche gesetzt. Und die Kirche hat auch schon ein paar Mal bei der Führerscheinstelle angerufen, die haben bei Google Maps angerufen, aber die kriegen das nicht hin, das zu ändern. Und seitdem sind seit Monaten, kommen manchmal 20 Leute am Tag und suchen die Führerscheinprüfung zur Theorie. Und die haben auch schon Riesenplakate. Hier ist nicht die theoretische Prüfung zum Führerschein. Da und dahin gehen. Und trotzdem fragen die Leute noch nach, ich will hier die Prüfung machen für den Führerschein. Aber so ein bisschen passt das vom Feeling her für einige Leute. Kirche und Religion ist wie eine theoretische Prüfung zum Führerschein. Entweder ich pack's oder ich fall durch. Entweder ich werde angenommen oder abgelehnt. Und in der Prüfung, bei der Test, also diese Führerscheinprüfung hier in der Kirche oder in Religion, fühlt sich dann an wie, okay, habe ich genug gebetet? Ist mein Heiligkeitslevel hoch genug? Meine Moral ausreichend? Ist mein Glaube intensiv genug? Bedeutet mir das genug? Und Religion tickt so. Da geht's hinterher darum, bestehe ich vor Gott oder bestehe ich nicht vor ihm? Und einige Gedanken sind ja nicht ganz verkehrt. Also wer wollte was gegen Moral sagen? Weil Unmoral ist keine Alternative. Dass der Glaube einem wichtig sein sollte. Dass man irgendwann mal vor Gottes Gericht bestehen kann. Erfüllt man die Standards, erfüllt man die Levels. Und doch ist dieses Gefühl, dass das alles wie ein Test ist, Religion ist wie ein Test, reicht das, was ich so mitbringe, trifft bei Jesus die Sache nicht. Denn bei Jesus geht's um viel, viel mehr. Da geht's nicht um einen Test zu bestehen, sondern es geht um was mit Liebe zu tun hat. Ich kann mir vorstellen, dass der Herr das heute anders erzählen würde, die Geschichte, weil er immer versucht hat, so das möglichst nah an dem, was die Leute so erleben, auch das so zu formulieren. Ich habe ja Heiligabend schon mal die Geschichte auch so ein bisschen anders erzählt und möchte sie heute auch noch mal etwas anders erzählen. Stellt euch vor, dass eine Mama, vielleicht alleinerziehend, die ihre beiden Söhne aufzieht und sie ist eine richtig klasse Mama. Sie bereitet tolle Kindergeburtstage vor, Sie singt mit den Kindern, sie liest vor, sie macht Butterbrotdosen, liebevoll gemacht, und macht Senfkleckse auf die Fleischwurst und ein schönes Gesicht darauf. Und sie beschert ihren Jungs eine richtig tolle Kindheit. Aber eines Tages kommt der 18-jährige Sohn auf sie zu und sagt, Mama, ich muss dir mal ehrlich sagen, ehrlich gesagt, fände ich super, wenn du auch mal bald sterben würdest. Weil dann würde ich das Haus, was du dir aufgebaut hast, und auch die Firma, dann würde ich das erben und dann könnte ich das zu Geld machen. Dann könnte ich endlich das Leben leben, wie ich es so richtig leben möchte. Und die Mama ist total entsetzt und denkt sich, hey Mann, ist heute der 1. April oder was? Ist das dein Ernst? Das fändest du gut, wenn ich sterben würde und du an die Kohle kommen würdest? Und er sagt, ja, ehrlich gesagt schon. Wer weiß, wie lange du noch lebst, dann warte ich ja ewig. Aber sie geht sogar auf den Deal ein und sagt, ja, okay, ich nehme noch mal einen großen Kredit auf. Ich hatte eigentlich gedacht, das hätte ich schon so ein bisschen hinter mir. Und ich gebe dir, ich lasse mein Vermögen alles schätzen und du bekommst die Hälfte von allem. Und er freut sich, sagt juhu und mietet eine völlig überteuerte Wohnung in Düsseldorf und auf Ibiza und jettet so hin und her und verbringt seine Zeit in irgendwelchen Online-Spielcasinos und hat tolle Autos gemietet. Und so geht das Geld so langsam dahin und irgendwann eine Pechsträhne. Das kann in Online-Spielcasinos und auch in Spielcasinos sehr, sehr schnell gehen, dass das Geld plötzlich weg ist. Dann kommt eine Rezession, sodass die Sozialsysteme auch nicht mehr so gut sind und plötzlich geht's ihm dreckig. Die Wohnung in Düsseldorf und auf Ibiza können nicht mehr gehalten werden, nicht mehr bezahlt werden, das Auto nicht mehr bezahlt werden. Und er überlegt sich, Mann, ey, wie finde ich denn jetzt einen Job? Ey? Alle Leute suchen einen Job. Es ist gerade Rezession in meinem Lebenslauf. Ich sage ja, ich habe seit 10 Jahren nur Online-Spielcasino gemacht. Mich nimmt doch keiner. Nachvollziehbar. Ich schreibe nochmal eine SMS an meine Mama. Oh Mann, was war ich kacke damals? Wie dreist war ich? Das hätte ich nie machen dürfen. Und er schreibt eine SMS an seine Mama und sagt, Mama, das war echt doof damals. Das war super doof. Ich schäme mich total dafür. Aber ich wollte mal anfragen, könntest du dir eventuell vorstellen, dass wir nochmal miteinander reden? Dass ich mal auf vielleicht 5 Minuten auf einen Kaffee vorbeikomme? Du hättest allen Grund dazu zu sagen, nein, danke, kein Interesse. Und ich will auch einfach bei deinem Haus mal vorbeifahren. Und dann, wenn Interesse besteht, wenn du eine Chance siehst, dass wir nochmal miteinander reden, dann hängen doch 3 Luftballons ans Gartentor. Und dann macht er sich auf den Heimweg und fragt sich die ganze Zeit, wie wird meine Mama reagieren? Werden da 3 Luftballons hängen oder nicht? Werde ich angenommen oder werde ich abgelehnt? Und er hat Herzklopfen. Der Weg ist weit. Und als er endlich das Haus sieht, seiner Mama, sieht er, dass da keine 3 Luftballons hängen, sondern 1000. Die ganzen Bäume sind voll, die Fenster sind voll, das Dach ist voll, alles voller Luftballons. Und am Gartentor steht seine Mama mit 2 großen Sträußen voll mit Luftballons. Und als ihn erblickt, lässt sie die Luftballons fliegen und rennt auf ihn zu und umarmt ihn und weint und küsst ihn und sagt, so froh, mein Junge, dass du wieder da bist. Darum geht's bei Jesus. Nicht um einen Test, um irgendwie durchzukommen, um wieder einen Job zu kriegen, wie ein Vorstellungsgespräch, sondern es geht um totale Liebe, so geliebt zu werden, wie wir es wirklich uns unser Herz danach sehnt, wie wir es wirklich brauchen, brutto, mit allem, was richtig toll und gut ist und ansehnlich und wo wir stolz drauf sein können. Aber auch das, was nervig ist an uns und peinlich und fies, brutto, so geliebt zu werden, wie wir es uns eigentlich immer erwünscht haben. Jesus geht es um viel mehr. Das, was er geben möchte, ist viel mehr, als was du erwartest. In London gab es letztes Jahr einen Sturm. Da sind ein paar Bäume umgeknickt und ein paar Autos hatten ein paar Häuser und keinen Strom. Die hatten aber ihre Vorauszahlung ganz treu bezahlt, sodass sich die Stromgesellschaft entschieden hat, wir erstatten einfach einen kleinen Teil des Betrages und schicken einen Scheck zu. Und ein Typ hat sich auch auf seinen Scheck gefreut und bekam dann viel mehr, als er erwartet hat. Und zwar bekam er hier mal ein Foto von dem Scheck. Das kann man noch nicht so sehr lesen. Die vorne können das schon lesen. Du kannst es schon lesen, oder? Aber ich habe es mal auf der nächsten Seite noch mal etwas näher rangezoomt. Er hat diesen Scheck bekommen, der gute Gareth Hughes. Klick noch mal weiter auf die nächste Seite, da ist das noch mal ein bisschen hochauflösender. Er hat eine Erstattung bekommen über 2.324.252.080.110 britische Pfund. Das war mehr, als er erwartet hat. Das war auch mehr, als er erwarten konnte. Und er hat sich sehr gefreut und er hat sich bei der Stromgesellschaft gemeldet, bei der Northern Electric, und hat gesagt, vielen Dank für Ihren Scheck. Ich möchte ihn gerne sofort einlösen. Aber ich wollte noch mal sicher gehen, sind Sie sich wirklich 100% sicher, dass Sie den einlösen können? Naja, und die Northern Electric hatte natürlich gesagt, okay, die haben prompt reagiert. Oh, schön, dass Sie sich melden. Ah, da ist uns doch ein kleiner Fehler passiert. Bitte schicken Sie den Scheck mal sofort zurück. Aber es geht um mehr, als wir erwarten können. Und das ist so das, was ich, das Zweite, was ich so in den Raum hier heute stellen wollte. Ich glaube, das Erste, was Jesus mit dem Gleichnis vom verlorenen Sohn deutlich machen möchte, ist, dass viele Menschen sich ganz schön verloren fühlen und auch manchmal ganz schön verloren sind. Und das ist bei dir vielleicht manchmal so und bei mir manchmal so. Manchmal ist das eine bewusste Entscheidung, und manchmal ist das einfach so gekommen und wir haben irgendwas verloren, haben eine Beziehung zu Jesus verloren, haben eine Beziehung zu uns selber verloren, haben eine Beziehung zu unseren Idealen verloren, haben das verloren, an was wir glauben. Und Jesus bietet uns viel mehr, als nur, dass wir wieder aufholen und den Test dann doch noch hinterher bei ihm bestehen, sondern eine wirkliche Annahme. Ich habe noch eine Geschichte gehört diese Woche, die ich euch erzählen möchte. Und zwar geht die auch so ein bisschen in die Richtung von einer Frau, die heißt Stephanie Fast. Die ist in den 50er Jahren geboren worden in Südkorea. Ihr Papa war ein amerikanischer Soldat und ihre Mutter eine Südkoreanerin. Als der Krieg vorbei war, ist der amerikanische Soldat wieder in seine Heimat geflogen und hat die Familie sitzen lassen. Und so war die Mama alleinerziehend und das war eine Katastrophe sondergleichen, weil es ein uneheliches Kind eine Schande und eine Scham für die Familie war. Darüber hinaus war das Kind auch optisch, konnte man sehen, dass es kein reines koreanisches Kind ist, sondern dass sie irgendwie amerikanische Wurzeln hat. Und so war das auch überhaupt nicht angesehen in der damaligen Zeit. Und ihre früheste Kindheitserfahrung ist eigentlich, wie die Großeltern und ihre Mama im Wohnzimmer sitzen und darüber sprechen, dass eigentlich eine Zukunft mit diesem Kind nicht geht. Und dann ist eine nächste Kindheitserinnerung, wie ihre Mama mit ihr zum Bahnhof geht, hat so ein Tuch ihr umgebunden, da ist ein Picknick drin und ihre Wechselklamotten und sagt, so, du gehst jetzt in den Zug rein und dann fährst du immer weiter. Und wenn alle schon aussteigen, du bleibst immer drin und wenn alle weg sind, dann holt dich irgendwann dein Onkel ab. Aber der Onkel kam nicht. Und wie durch ein Wunder hat diese Frau 3 Jahre als 4-Jährige irgendwie überlebt. Hat sich Essen irgendwo zusammengeklaut, hat hier und da irgendwo versucht, fast schon zu arbeiten. Keine gute Zeit. Sie kann das sehr, sehr gut beschreiben, was sie dort erlebt hat. Irgendwann hat sie eine Krankenschwester auf so einer Müllhalde gefunden und sie in so ein Waisenhaus gesteckt. Aber das war auch nicht so der wahre Heinrich, wie das hier vielleicht der Fall ist. Und als sie ungefähr 7 Jahre alt ist, oder 8, ich weiß es gar nicht ganz genau, kommt so ein Missionars-Ehepaar in dieses Waisenhaus und möchte ein Kind adoptieren, eigentlich ein Säugling. Aber dann sehen sie dieses Kind, was eigentlich nicht sehr ansehnlich aussieht. Die Haare voll mit Läusen, unterernährt, Würmer im Bauch, die Haut kaputt. Und der Mann geht auf dieses Kind zu und hockt sich vor es hin und streicht ihr einmal über die Wange. Und das, Stephanie Fast beschreibt, das war so schön. Endlich mal jemand, der sie so Aufmerksamkeit, Zuneigung. Und sie hatte das Gefühl, oh Mann, das sollte nie aufhören. Und trotzdem, sie konnte damit nicht umgehen. Sie hat den Mann angespuckt und ihn angeschrien, ist davongelaufen, hat die Türen geknallt. Aber dieses Ehepaar hat irgendwie nicht aufgehört und ist wiedergekommen und wiedergekommen. Und konnte dieses Kind irgendwann adoptieren. Sie weiß nicht, wann sie geboren ist. Sie weiß nicht, in welchem Dorf sie geboren ist. Sie kennt ihre Eltern nicht. Sie kennt noch nicht mal ihren eigenen Namen. Und für sie war das so, okay, diese Familie hat mich jetzt hier gekauft. Jetzt muss ich da irgendwie arbeiten. Naja. Aber sie hat sich gewundert, ja, wann kommen denn jetzt endlich die Aufgaben? Und die bringen mich zum Arzt und die bringen mir was anzuziehen. Und ich kann ja auch essen, aber ich muss hier gar keine besonderen Aufgaben machen. Irgendwie das. Und sie hat es überhaupt nicht verstanden. Und irgendwann trifft sie ein anderes Mädchen und sagt dem Mädchen, aber ich verstehe das nicht, die haben mich da gekauft. Und ich muss da gar nicht arbeiten. Ich bekomme alles. Ich bekomme Essen, Kleidung, habe sogar ein eigenes Zimmer. Und dann sagt das andere Kind, du bist ihre Tochter. Und wenn sie alles gut beschreiben kann, wie sich das angefühlt hat, was sie erlebt hat, sagt sie, kann sie das nicht beschreiben. Als es Klick gemacht hat, ich bin deren Tochter, weil sie noch nie jemand anderes Tochter war. Und da hat sich total viel gedreht. Und ist nach Hause gelaufen zu ihrer Mama, hat gesagt, ich bin deine Tochter, ich bin deine Tochter. Und sie sagt, ja, genau. Und ich glaube, dass dieser Punkt auch echt nachvollziehbar ist. Es gibt Punkte, da kann man irgendwie auch wenig Worte manchmal für haben. Und das ist der Punkt, den Jesus letztendlich macht. Wir fühlen uns manchmal ganz schön verloren, aber Jesus, sein Vater, soll auch dein Vater sein. Und meiner. Und unserer. Und das kann alles ändern, auch wenn wir es eigentlich kaum richtig erklären können. Amen. Ich lade euch ein, mit mir aufzustehen und eure Masken, wenn ihr wollt, aufzusetzen und mitzusingen. Wir haben einige Texte dabei und die das vielleicht auch nochmal so deutlich machen.